Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler und Vermittler und alle aus der gesamten Finanzdienstleistung, die hier zuhören. Denn in dieser Podcast-Episode habe ich wieder eine Granate für euch dabei. Granate ist vielleicht sogar untertrieben, ich glaube, es ist eine echte Atombombe. Der Mann, den ich heute als Gast bei mir im Podcast habe, der war 19,5 Jahre lang bei der Tekes Finanzdienstleistung AG im Strukturvertrieb. Er hat, ich glaube, alles erlebt, was man im Strukturvertrieb erleben kann. Es gab geile Zeiten, es gab Momente, die nicht so cool waren. Er hat die komplette Finanzdienstleistung in den letzten 20 Jahren aus der Brille des Strukturvertriebs betrachtet, hat sich irgendwann dann dazu entschieden, sein eigenes Unternehmen im freien Maklerstatus zu gründen. Und heute sprechen wir über seine Story. Herzlich willkommen, Thomas Meyer.
Guten Tag, lieber Ruslan. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich bin richtig, richtig geflasht, weil 19,5 Jahre Strukturvertrieb, das ist ja für viele der Zuhörer länger, als sie am Leben sind. Und für ganz, ganz viele in der Branche ist das so ein Ikonenstatus. Ja? Also mit 20 Jahren Strukturvertrieb, da hättest du wahrscheinlich irgendwie so eine Medaille bekommen. Vorweg, bevor wir jetzt über deine Zeit im Strukturvertrieb sprechen, sag doch bitte mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Damit so die Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, so ein bisschen Feeling dafür kriegen oder davon kriegen, wer du bist und mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, sehr gerne, Ruslan. Dass ich wahrscheinlich keine 30 mehr bin, sollte logisch sein bei der Stehzeit. Ich bin 46, habe eine Tochter und komme aus der im Moment viel in der Presse auftretenden wunderschönen Autostadt in Wolfsburg. Und hier ist mein Kiez, hier bin ich groß geworden und hier lebe ich.
Hast du jemals was anderes als Finanzdienstleistung gemacht?
Ja, sind wir schon voll im Thema, ne? Also natürlich habe ich eine falsche Ausbildung gemacht, ich hing im falschen Studium fest. Und dann kam der berühmte Anruf von Tekes im Dezember 2002, das weiß ich noch. Ich war damals Jugendfeuerwehrwart und wir haben gerade Kekse gebacken für unseren Weihnachtsbazar und dann klingelte das Telefon und ich bin immer schon rangegangen, wenn es eine fremde Nummer war und dann bot mir halt jemand einen Job an und das hat mich so getoucht, weil ich, wie alt war ich? 23, 24, keine Ahnung, muss ich jetzt mal nachrechnen. Also ich kannte bis dahin immer nur Bewerbungen schreiben, am besten noch mit Vitamin B, dass du irgendwo reinkommst und auf einmal klingelt das Telefon und jemand sagt, ey, wenn es passt, könnte daraus was werden. Und das hat mich neugierig gemacht, halt ob der Gesamtsituation. Ja.
Mhm. 2002, ich weiß nicht, also für mich klingt das so fast schon nahe der Gründungszeit des Strukturvertriebs. Also viel, viel älter sind die Strukturvertriebe ja alle heutzutage, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das war auch eine ganz andere Zeit, um in der Finanzdienstleistung zu arbeiten. Ich meine, du kannst auch vielleicht ein bisschen darüber berichten. Wie war die Zeit denn damals so? Was hat man in der Zeit 2002 so von Versicherungsmenschen gehalten, von Vertretern, von Maklern? Und wie hat sich der Strukturvertrieb präsentiert?
Ich war ja noch jung, ich hatte ja wenig Kontakt zu dem Markt an sich, außer halt das schlechte Image. Ne? Das hat sich bis dato, weiß nicht, ob es sich jetzt verbessert hat oder nicht, in meiner Wahrnehmung ja, weil ich ja dafür täglich antrete, es besser zu machen. 2002, also es gab kein Instagram. Du hast noch Zeitungsartikel ausgeschnitten, wenn irgendwo ein Beweisartikel kam, dass Fonds dann doch ganz gut sind. Die Welt war schwarz-weiß. Es gab nur KLV und FLV und Templeton Growth. Und du hast jedes Sparbuch mit einem Geldmarktfonds wegräumen können und so weiter. Und es war wirklich eine krasse Stimmung auch in meiner Anfangszeit. Ja, also dieses Pass pro Toto, der Teil steht für das Ganze. Ich selber hatte eine KLV irgendwie mal gekauft von einem Steuerberater, der mir das mal ans Herz gelegt hatte, da sollte irgendwann mal diese Steuerfreiheit schon fallen vor 2004 und irgendwie so mit Endalter 56. Also ich selber hatte auch an meinen eigenen Produkten die Erfahrung, es geht besser, ja. Und auch Berufs- und Fähigkeitsversicherungen damals, ja. Also da war, viele Versicherer hatten damals Bedingungen mit Prognosezeitraum 3 Jahre. Also die Welt war sehr schwarz-weiß und es war halt ein unheimlich erhabenes Gefühl, auf der hellen Seite zu sein, ja, auf der guten Seite zu sein. Und so hat das dann alles angefangen, halt mit dieser großartigen Geschichte. Ja,
Mit dem Anruf, der dann kam. Also, ich persönlich habe ja
genau.
Tekes auch gewissermaßen erlebt und ich habe auch schon viele Leute von Tekes kennengelernt. Und wie ich damals akquiriert wurde, da war das Thema Investment immer so der Vorderpunkt, also der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Unternehmung, investmentbasierte Beratung und Investment-Workshops. Und das war so das, wo ich glaube, 2016 war das, wie ich dann letztlich für das Thema Finanzdienstleistung begeistert wurde. Dass es zu einem sehr großen Teil auch um Versicherungen geht, das habe ich dann erst auf der Reise erfahren. Wie war das damals bei dir 2002? Hat man da offen mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, hey, bei uns geht es zu einem sehr großen Teil um Versicherungsvermittlung oder war Investment der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte? Oder was hat dich gereizt, was hat dich dazu gebracht zu sagen, hey, 23 Jahre, ich fange jetzt im Strukturvertrieb an?
Also aus der Erinnerung heraus, es kann vielleicht auch ein bisschen anders gewesen sein, ja, aber na klar, der Investmentgedanke. Also ich habe es auch bei Tekes noch erlebt, bei Fidelity direkt ein Depot zu eröffnen, bei Templeton und bei DWS. Also da gab es noch keine Depotplattform, das kam dann erst ein paar Jahre später. Aber bei uns war Versicherung im Kern gar kein Tabuthema, sondern wir haben damals auch Haftpflicht, Hausrat und so weiter optimiert. Da gab es gar keine Provision für. Ja, das hat man dann einfach so hingenommen und gesagt, wenn man dem Kunden einen finanziellen Mehrwert gibt, dann kann man das mehr sparen und mehr anlegen und der Kunde wird vermögender und dann können wir die Produkte auch so günstig kalkuliert einkaufen, dass wir dann gar nichts für gekriegt haben. Also ich weiß nicht, wie viele 100 Versicherungen ich verkauft habe mit 0 € Provision.
Ja gut, an der ganzen Geschichte hat sich ja bis heute, glaube ich, nicht besonders viel geändert, weil wenn du jetzt heute als, keine Ahnung, Seniorberater eine Haftpflicht verkaufst, dann hast du ja auch nicht besonders was daran verdient, ne? Aber das ist vielleicht ein Thema für einen späteren Zeitpunkt im Podcast. Worauf ich viel mehr hinaus möchte, ist, dass ich mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, die um dieselbe Zeit angefangen haben. Und was ich also mitbekommen habe, damals gab es noch keine Vergleichsrechner, damals gab es noch keine Vergleichsportale, keine technischen Tools, keine Fastlane, nichts, was man heute so, sage ich mal, als Standard, Werkzeug eines Vermittlers betrachtet. Gab es da aus deiner Sicht Vorteile? Ja, du sagtest ja auf der hellen Seite. Welche Vorteile gab es denn, wo du sagtest, hey, ich bin auf der hellen Seite, bei Tekes ist das jetzt geil, ich steige jetzt hier mit ein, so im Vergleich zum Rest des Marktes?
Ich glaube, das, wo die meiste Energie wirklich drauf gewesen ist, war so wirklich dieses Feindbild Kapital-Lebensversicherung, ne? Dieses Intransparente, die Festverzinsung, Überschüsse und das halt im Vergleich zu einer fondsgebundenen Police mit Endalter, was weiß ich, 85 oder sogar 100 oder was es da dann alles so gab, mit einem tollen Aktienfonds drin, der nachweislich über die Historie irgendwie dann 7, 8, 9% gemacht hat und so weiter. Und das war halt wirklich so der Thema, wo ja ich auch meinen Auftrag her abgeleitet habe, zu sagen, lieber Kunde, es gibt Sparprodukte, investmentbasiert, die einfach effizienter sind und deutlich mehr Wirkungsgrad haben. Und ja, das war in jedem Kundentermin der maßgebliche Inhalt, ne? Und ja.
Okay. Und wie war die Ausbildungsstruktur damals? Also ich versuche jetzt gerade so ein bisschen Vergleich hinzukriegen zwischen dem, wie es heute ist oder wie es heute vermutlich ist oder wie ich es kennengelernt habe und zwischen dem, wie es bei dir war. Ich habe es so kennengelernt, es gab am Montag eine Ausbildung, es gab am Samstag eine Ausbildung, montags vertrieblich, samstags fachlich und das war so der Tonus, wie man als Nebenberufler eingestiegen ist, um das Thema Finanzdienstleistung Investment kennenzulernen. Ist das noch etwas, was aus deiner Zeit kommt, oder war das auch, gab es da vielleicht andere Ansätze?
Nee, wir hatten auch schon Strom und so weiter. Das war alles gar nicht so schlimm. Nein, es war genau das, ne? Montags abends Ausbildung, samstags die Workshops. Also wir haben schon sehr, sehr viel Zeit auch investiert, ein gutes Wissen aufzubauen und auch diesem Markt gegenüber halt diesen Vorsprung zu haben. Ich hatte bei mir immer das Gefühl, dass Tekis sehr Wert gelegt hat auf eine gute Ausbildung. Und dafür bin ich auch heute noch sehr dankbar.
Aber ich glaube auch, das ist eine Sache, also muss man auch positiv zuschreiben. Das hat sich bis heute auch nicht sehr verändert. Also, auch wenn die Akquisemethoden heute vielleicht immer noch genauso sind wie 2002, Potenzialliste schreiben, Leute ansprechen und so weiter, sind auch viele positive Dinge geblieben. Also, bisher kenne ich niemanden, der Tekis verlassen hat, der schlecht ausgebildet war. So im 34D und F-Bereich, sind die Leute wirklich im Marktvergleich aus meiner persönlichen Erfahrung doch gut, würde ich sagen. Und das zeigt sich irgendwo, oder wie soll ich sagen, in gewisser Weise lohnt sich die Ausbildung schon auch. Was mich jetzt persönlich interessiert, ist bei dir. Du hast ja, wie gesagt, den Strukturvertrieb schon recht früh kennengelernt und hast die Entwicklung des Vertriebes auch irgendwo miterlebt. Was war zu der damaligen Zeit anders im Vergleich zu heute? Also klar, es gab keine Vergleichsrechner und so weiter, aber gab es auch strukturell vom Unternehmen her Dinge, die damals noch anders waren als heute? Oder ist alles nach wie vor genauso wie damals?
Was immer noch letztlich faszinierend ist und auch das war schon stark, das mitzuerleben. Ja, ich weiß nicht, wenn der ein oder andere vielleicht noch auf ganz alte Unterlagen oder die ganz alte Unterlagen findet von Tekis am Stadtrand 40 in Hamburg. Ja, da war ich mal. Das hatte einen Start-up-Charakter. Okay, das war kein großes, teures Büro, sondern wie der Name schon verrät am Stadtrand. Und wir hatten jede Durchwahl ja in die einzelnen Abteilungen rein und wenn du damals irgendwie so einen Zahntarif gefunden hast bei einem guten Kunden und wolltest den irgendwie verglichen haben, dann hast du davon wirklich eine zweiseitige E-Mail bekommen, wo ein anderer Tarif stärker ist und mit einer Begründung dazu. Und also da war unfassbar viel Leidenschaft auch dabei. Gute Produkte und dem Kunden wirklich einen Vorteil zu bringen und da auch eine vernünftige Dienstleistung an den Tag zu legen. Bewertungsportale, sowas gab es alles noch überhaupt nicht. Ja, also das spielte überhaupt keine Rolle und dementsprechend war halt auch dieses ganze Thema fürs Empfehlungsmarketing, konntest du damit natürlich unheimlich punkten, ne, wenn du da dann in die Tiefe gegangen bist und ja, das war schon, da war Energie, ja.
Ich glaube, das ist auch mit so die Sache, die dich wahrscheinlich auch sehr begeistert hat, weil ich habe auch schon von sehr, sehr vielen Vertrieblern, also nicht nur von Theke, sondern auch von anderen Vertrieben gehört, dass es in der Anfangszeit leidenschaftlicher war, dass da Mühe dahinter war, dass man sich da, wie soll ich sagen, mit dem Vertrieb wirklich identifizieren konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute immer noch so ist, aber um deinen persönlichen Weg jetzt einfach mal ein bisschen weiterzugehen, ein bisschen zu schildern, hattest du damals auch schon die Option, dass du entweder Profiberater oder Aufbauer werden kannst, oder ist das eine neumodische Erscheinung?
Nee, also das muss ein, 2 Jahre nach Start gewesen sein, dass dann diese KBO, ne, die Kundenbetreuungsorganisation, dann so in diesen Kinderschuhen steckte. Und das war bei uns damals in der Truppe so ein Thema für, ja, wer da reingeht, der hat es halt nicht gepackt, ne? Der ist dann gescheitert und also so war das letztlich dann eingefärbt.
Also bist du
Für mich
entweder
war das,
Aufbauer oder Verlierer.
ja genau, also da wurde auch jetzt nicht so viel drumherum geredet, sage ich jetzt einfach mal, ne? Das
Das ist
wurde dann später, mit viel Energie versucht zu korrigieren, aber bei uns in der alten Truppe war das immer noch diese Einfärbung halt, ne? Ja.
faszinierend, weil auch das ist eine Sache. Da würde ich drauf wetten, die hat sich bis heute nicht geändert. Wenn Leute rekrutiert werden, dann halt immer mit der Vision, irgendwann mal ein großes Team zu haben, irgendwann mal 100 Millionen Euro im Monat zu verdienen, weil du 30 Vertriebspartner hast und nie wieder arbeiten zu müssen. Überspitzt gesagt.
Ich komme Russland an einer anderen Stelle nachher nochmal drauf zurück, aber für mich war sehr, sehr früh sehr, sehr klar, dass die Sales-Organisation, wie es glaube ich heute genannt wird, ne, oder die Sales-Laufbahn, dass das für mich keine Option ist, weil das macht für mich persönlich, ja, also wirklich aus tiefstem Herzen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das nicht mit Excel berechnet oder irgendwas anderes, aber es macht für mich wirklich keinen Sinn, in einem Strukturvertrieb als Salespartner dort zu arbeiten. aber das war immer meine persönliche Überzeugung, ja. Deswegen, da kommen wir aber an anderer Stelle nochmal drauf zu sprechen, wo ich über das Stocken meiner Karriere berichte.
Ja, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen. Also das ist, wir wiederholen uns nicht nur in dieser Podcast-Episode, sondern auch im ganzen Podcast. Du bist nämlich nicht der Erste, der sagt, Junge, also wenn du kein Team aufbaust, was machst du denn überhaupt im Strukturvertrieb? Andere Stimmen sagen wiederum, okay, du kriegst Zuführergeschäft, du kriegst von Partnern irgendwie Kunden zugeschlüsselt, wobei das auch mehr schlecht als recht funktioniert, habe ich gehört. Weil du jetzt irgendwie als BU-Spezi halt nur die kaputten Fälle bekommst oder als Finanzierungsspezi halt nur einen Bruchteil der Provision bekommst. Diesen Bruchteil dann auch noch mit anderen teilen muss und so weiter und so fort. Aber wie du es gesagt hast, das ist ein Thema für eine spätere Stelle hier in diesem Podcast. Du hast dich dann dementsprechend, wie du es gerade beschrieben hast, für die Aufbauerkarriere entschieden und offensichtlich auch irgendwie Erfolg gehabt. Also du bleibst ja nicht fast 20 Jahre in einem Laden, wenn es irgendwie keine Erfolge gibt und keinen Spaß macht. Was würdest du sagen, so in aller Kürze, wenn man das kurz beschreiben kann, was so die Highlights deiner Zeit im Strukturvertrieb waren? Weil muss ja irgendwas gegeben haben, was dir gefallen hat.
Ich mag diese Art Mensch, die ich dort kennengelernt habe und auch um mich rum hatte. Das waren alles Menschen, die irgendwie ein positives Gedankengut hatten, die eine gewisse Energie mitgebracht haben, die lernbereit waren, die leistungswillig waren. Also schon alleine, ich sage es auch heute immer noch wieder gerne, wir waren eine saucoole Bande, okay? Wir hatten Anzüge an. Wo hast du mit Mitte 20 jeden Tag einen Anzug an? Und das fühlt sich ja auch gut an. Und dann hast du irgendwelche Seminare in Hotels und so weiter, wo du vorher auch noch nie gewesen bist und sowas. Das hat halt schon alles getatscht, ne? Das war eine gute Sache. Und wie gesagt, halt auch dieses, ich glaube, ja, Geschäftskontakt hieß es dann, ne? Egal zu welcher Uhrzeit. Ich habe auch eine tolle Führungskraft gehabt. Ich weiß nicht, welches Wording wir da heute benutzen wollen, aber der hat mich wirklich mit der Flasche großgezogen und wir haben teilweise bis morgens um 1 telefoniert, einfach in dem Wollen, dass ich besser werde und nach vorne komme. Und das war wirklich, ich habe das damals alles als sehr, sehr ehrlich empfunden und wie gesagt, war da auch sehr, sehr dankbar. Und das kannte ich von keinem meiner Freunde, dass da jemand ist, der mit zufasst, dich auf die nächste Stufe quasi zu heben. Und deswegen war ich auch so lange und immer ein Freund des Strukturvertriebs, weil ich es fair finde, wenn oben was mitverdient, was unten hilft, ne? Also wenn es fair ist.
Ja, sicher, sicher, sicher. Hast du auch am Anfang so, wie soll ich sagen, diesen Traum vom eigenen Unternehmen gehabt, so dass du dir dein eigenes Unternehmen innerhalb eines großen anderen Unternehmens mit aufbaust, dass du dir deine eigene Company innerhalb der Tickets aufbaust? Oder wie wurde es dir damals kommuniziert?
Ich mag Menschen, sonst würde ich ja nicht in diesem Beruf arbeiten. Und mir hat immer gefallen, ein cooles Team zu haben. Und ich hatte nie ein riesengroßes Team, ich hatte immer ein kleines Team, aber ich glaube, das behaupten zu können, dass wir auch eine Menge Spaß hatten und eine gute Zeit zusammen hatten. Und ich bin da nie über dieses visionäre Gedankengut, dann habe ich irgendwann 12 Standorte und fliege durch Deutschland und referiere nur noch oder sowas. Das war nie so ein Antrieb, ja. Ja, also.
Okay. Und wenn du jetzt so deine Zeit betrachtest, du hast ja irgendwie gewisse Karrierestufen innerhalb der Theke. Man sagt es, er hat das jetzt kein großes Team, aber er hat das Schlagkraft. Wie weit bist du persönlich in deiner Position auf dieser Karriereleiter gekommen?
Also ich war sehr, sehr schnell Teamleiter. Das ging rucki-zucki. Das war nicht die Challenge für mich. Und dann war ich auch eine gewisse Zeit lang Teamleiter und habe damals das große Glück gehabt. Du hast eben auch gefragt nach schönen Momenten bei Tekis. Ich durfte dann im Startup-Programm, ich glaube, das gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr, wurde ich aufgenommen. Das waren damals 30 Teamleiter, Repräsentanzleiter, Branchmanager, die ein gewisses Anforderungsprofil erfüllen mussten, halt gewisse Kennzahlen und IHK registriert und all diese ganzen Themen. Und wir wurden dann ein Jahr lang von den Top-Managern begleitet und gecoacht und ausgebildet. Und das Ziel war, einen eigenen Standort zu gründen, eine eigene offizielle Tekis-Repräsentanz. Und als Belohnung gab es dann, ich glaube, 4 oder 5 Tage New York. Und wir haben damals, weil ich komme ja aus Wolfsburg und mein Hauptquartier war Braunschweig. Und das war natürlich immer viel Fahrerei und du hast auch nicht viele junge Leute dann motiviert bekommt, da am Montagabend dann zur Schulung zu fahren, am Samstag wieder und so weiter. Und dann hatten wir damals schon so einen kleinen Kampfstand in Wolfsburg eröffnet, der aber gar nicht unter meiner Flagge lief, sondern unter der meiner Führungskraft. Und wir haben es dann wirklich geschafft, mit unserer schlagkräftigen kleinen Truppe. Es geht auch nochmal ein ganz großes Dankeschön raus. Ja, diesen Status zu erreichen. Und dann wurde ich Repräsentanzleiter, genau. Und von da an, also die Position habe ich dann nicht mehr weiter ausbauen können. Also ich war dann die letzten Jahre, die letzten 12 Jahre war ich dann Repräsentanzleiter, ja.
Okay. Letztlich glaube ich aber auch, das geht ja nicht immer nur darum, die Position zu erklimmen und irgendwie die nächste Nadel zu erreichen, sondern so wie ich dich kennengelernt habe, geht es ja vor allem auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einen Servicegedanken, um eine ordentliche Beratung, eine ordentliche Betreuung des Kunden. Und ich denke auch, als Repräsentanzleiter hast du diese Arbeit dann auch entsprechend machen können, weil auch das hättest du ja sonst nicht weitere 12 Jahre gemacht, oder?
Ja, aber Russland, es ist in der Zeit schleichend etwas passiert, wo ja auch dann dieser Keim dieser Unzufriedenheit langsam immer weiter gewachsen ist, weil wenn du immer wieder gespiegelt bekommst, du erfüllst die Position nicht, du wächst nicht, du performst nicht, diese Rankinglisten und so weiter, dann hat das bei mir zur Folge gehabt, dass irgendwann mein Selbstwertgefühl faktisch weg war. Natürlich habe ich immer im Anzug gut ausgesehen, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber in mir drin war da schon eine ganze Menge kaputt, sage ich jetzt einfach mal,
Aber
okay?
jetzt muss ich das doch mal ansprechen, weil so, wenn ich mir die Tekis-Webseite anschaue, da geht es ja immer nur um den Kunden. Und wenn ich mir den Außenauftritt anschaue, dann geht es immer um die Beratung deiner Generation und der Kunde steht im Vordergrund. Und jeder Tekis-Mensch, den man kennenlernt, da heißt es doch, es geht immer nur darum, eine gute Kundenberatung zu machen. Und jetzt sagst du, dass man sich gewissermaßen innerhalb der Company, ja, wie soll ich sagen, dass man da gewissermaßen irgendwie doch ein Umsatzdruck bekommt oder einen Positionsdruck. Wie passt das zusammen?
Du hast keine Vorgaben, dass du jetzt so und so viele Verträge von X abschließen musst oder sowas. Das nicht. Aber es ist ja schon aus meiner Wahrnehmung heraus so, dass du ja schon mit anderen Repräsentanzleitern gemessen wird. Es werden sich Stehzeiten angeguckt, Wachstumskennzahlen und so weiter. Also das ist natürlich ein ganz klarer interner Prozess, ja.
Okay, und wenn du dann halt entsprechend nicht weiter vorwärts kommst, weil du halt einen Fokus nicht unbedingt auf Wachstum legst, sondern auf eine Qualität in deiner Beratung, dann hast du jetzt die Erfahrung gemacht, dass es nicht besonders förderlich ist, was das Selbstvertrauen, was das Selbstwertgefühl und was das Selbstbewusstsein angeht. Habe ich das so richtig verstanden?
Das schreibe ich zu 100%. Es war am Ende nicht mehr viel von mir übrig, ja.
War das dann auch der Grund, der dich dazu gebracht hat, dich doch irgendwie mit dem Markt auseinanderzusetzen und zu schauen, links und rechts, was es da neben der Theke noch gibt, oder gab es da noch mehr?
Naja, es war bei mir dann irgendwann auch so, ich habe dann irgendwann natürlich angefangen, mich zu hinterfragen, ne? Also man kann ja die Schuld im Außen suchen oder man kann ja auch mal bei sich anfangen, was zu machen. Und ich habe dann damals angefangen, Gedankentanken hieß das damals, kennst du das?
Heute
Heute
Greater,
Creator
glaube ich.
mit, ja
Ja.
genau, heute Creator, damals fingen die an mit Gedankentanken und natürlich haben wir da dann auch gleich ein Recruiting-Event draus gemacht mit so einer Rednernacht und all sowas. Und ich habe angefangen, externe Impulse dann einfach aufzunehmen und vielleicht auch, ja, ein Stück weit selber anzufangen zu denken. Ich habe halt ein privates Handicap. Ich hatte einen tollen Papa, der irgendwie immer als starke Familienpersona da war. Und dementsprechend war es für mich halt auch immer logisch, auch im Strukturvertrieb, du hast halt immer jemand Starkes vor dir so. Also, ne, der dann auch mal ein Problem zur Seite räumt und all solche ganzen Geschichten. Und deswegen habe ich halt auch viele, viele Jahre das gar nicht hinterfragt, sondern das System einfach so angenommen, wie es dann halt auch ist. Und ich erinnere mich an eine dieser Rednernächte. Da war ein Honorarprofessor, der über unsinnige Meetings und Meetingabläufe berichtet hat. Und Russland, ich habe ich glaube, ich stand 1 Meter vor der Leinwand, keiner hat was gesehen, ja, weil der hat das so erzählt, wie das so ist, dieses ganze Schauspiel, ja. Also der Vorsitzende kommt mit seinen PowerPoint-Folien und dann sitzen die alle und jeder hat so seine Rolle und am Ende wird gefragt, was hast du denn heute mitgenommen und so weiter. Also ich glaube, ich habe mehr PowerPoint-Folien in meiner Lebenszeit gesehen, als die Nordsee Fische hat. Und dadurch kam dann natürlich auch irgendwann so eine gewisse Müdigkeit, weil du hast es eben so schön gesagt, ne? 2002, 2003 haben wir mit Montags- und Samstagsschulung genauso gearbeitet, wie es jetzt zum Schluss bei mir auch noch gewesen ist. Aber jedes Jahr musste das irgendwie neu erfunden werden und dann hat man wieder, ja, von irgendeiner anderen Tagung wieder 1.000 Folien gekriegt und jetzt müssen wir das genauso machen wie die in Süddeutschland und das Jahr drauf und so weiter. Und ja, das hat es dann irgendwann, ich sage jetzt mal so intern, dann irgendwann auch müde werden lassen, weil die Ergebnisse natürlich auch ausgeblieben sind, ne?
Also das Krasse, was ich in dieser Situation finde, ist, es gibt ein Sprichwort, das passt hier, finde ich, wie Faust aufs Auge, und zwar alter Wein in neuen Schläuchen. Weißt du, das ist so, das, was du mir gerade beschreibst, das hatte ich nach 1,5 Jahren, nach 2 Jahren, hat das ja schon die Schnauze voll, wenn du zum 17. Mal die Samstagsausbildung über Bausparen halten musst, obwohl jeder diesen Vortrag schon 825 Mal gehört hat, gefühlt, wenn du jedes Mal zu diesen Workshops und Seminaren kommen musst, nur weil du hast ja einen Partner da und du willst ja mit Vorbild vorausgehen. Und also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das nach fast 20 Jahren ist, wenn es schon nach 2 Jahren so auf den Sack geht. Und
Und
was
da
ich ja
kam es.
so, ja, erzähl ruhig.
Ja, und da kamen natürlich dann diese ganzen, ich sag mal, diese Risse ins Gemälde, ja, zu sagen, was hat das denn hier mit Unternehmertum zu tun, wenn ich immer Händchen halten muss von egal welcher Position jetzt, ja? Also, das ist doch kein Unternehmertum, wenn man das nicht skaliert. Und es muss doch eigentlich für einen jungen Partner auch ein Anreiz sein, zu sagen, ich will auch in die Position, weil dann habe ich jeden zweiten Samstag frei, als nur mal als Beispiel genannt, ja. Also ja, und da kamen dann immer mehr Risse, ganz klar, ja.
Also, ich habe bewusst ein paar Fragen gestellt, um einfach mal ein Bild zu zeichnen. Und was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist, dass sich rein vom Gefühl her, von dem, was du beschrieben hast und von dem, was ich erlebt habe, und da liegen ja, wie gesagt, fast 20 Jahre dazwischen, nicht ganz so viel verändert hat in dem ganzen Strukturvertrieb. Also, wir halten fest, Montagausbildung, Samstagausbildung ist immer noch genauso wie damals. Akquisemethoden heutzutage. Ich habe kennengelernt Potenzialliste, ich habe kennengelernt Telefonpartys und ich habe kennengelernt irgendwelche Recruiting-Events wie Gedankentanken, wo du die Leute ins Büro einlädst und dann später darauf anquatschst, ob sie Kunde oder Partner werden. Können wir auch abhaken, habt ihr auch gemacht. Ne? Was hatten wir noch? Wir hatten noch so Power Days, ich glaube so einmal im Monat oder so, ein 2-Tage-Seminar, wo du potenzielle Partner und Trainees mitnehmen konntest. Weiß nicht, hattet ihr das auch?
Ja, ich glaube, wir hatten alles. Also wir
Ja.
hatten intern Weiterbildung, zweitägig dann, wo du halt telefonieren gelernt hast oder auch ein Verkaufsgespräch und so weiter. Und klar, dann hast du Power-Tage im Standort gehabt, dann ja, also alles, ja.
Also letztlich, was ich jetzt gerade so faszinierend finde, ist, dass sich gar nicht so viel weiterentwickelt hat. Insbesondere wenn man sich die Akquisemethoden anschaut, dann finde ich das teilweise erschreckend, dass heutzutage immer noch so akquiriert wird wie damals. Klar, für den einen oder anderen mag das ja funktionieren, dass du anrufst und sagst, ja, hey, wir würden dir gerne einen Job anbieten oder keine Ahnung, ich würde dir gerne mein neues Unternehmen vorstellen, in dem ich arbeite. Aber auf der anderen Seite sehe ich das ja, wie das bei uns funktioniert. Ich sehe Social Media Marketing, ich sehe YouTube, ich sehe Google, ich sehe Facebook-Werbung, ich sehe eigene Homepages, ich sehe Weiterempfehlungen aufgrund von Präsenz, aufgrund von Prestige, aufgrund von Status, weil du online verfügbar bist. Und das ist meiner Erfahrung nach in vielen Strukturvertrieben und auch und insbesondere, glaube ich, auch bei der Theke ist so, dass es nicht nur nicht gemacht wird, sondern dass es auch irgendwie seitens des Unternehmens nicht erwünscht ist. Hast du da selber Erfahrungen machen dürfen, was sowas angeht, wie einen eigenen Außenauftritt? Oder wie war das zu deiner Zeit jetzt in jüngerer Vergangenheit, als du noch im Strukturvertrieb warst?
Ich würde die Antwort gerne noch 2, 3 Minuten schieben, weil ich habe mich dann damit befasst, wie meine Akquiseart aussehen soll. Dann kommen wir gleich noch zu, weil ich habe ja eben gerade so gesagt, ne, der interne, ich sage mal, Positionsdruck, so nenne ich es jetzt mal, ne, die Rankinglisten und so weiter, das war halt ein Teil. Und auf der anderen Seite halt auch, war ich produktseitig irgendwann sehr unzufrieden. Ich hatte dann ja schon 15, also Verträge, die 12, 14, 15 Jahre oder noch länger gelaufen sind. Und das, was ich so gesehen habe, also da waren meine Kunden von 9% Rendite im Produkt weit weg. Ja, also das, was im Schaufenster stand, kam jetzt auch nicht so richtig beim Kunden an. Und es kam dann halt immer mehr auch die Frage, ob Bewertungssummen das wirklich sind, was eigentlich dominieren sollte. Oder, ne, also es kam halt irgendwie immer mehr in mir das Gefühl hoch, dass mein Lebenswerk echt in Gefahr steht, weil ich bin immer noch angetreten, diesen Finanzmarkt besser zu machen und für Kunden einen Mehrwert zu generieren. Und da habe ich bei so manchem Depotauszug und so mancher Police wirklich arge Bauchschmerzen gehabt und das mit dem Kunden zu besprechen und zu beleuchten und habe dann natürlich auch kritische Fragen gekriegt. Das ist ja logisch.
Jetzt warte mal, da möchte ich jetzt noch mal einen Finger drauf halten. Du hattest Kundenverträge und Depots, die einen beträchtlichen Zeitraum gelaufen sind. Wahrscheinlich nicht nur irgendwie 2, 3 Jahre, sondern ordentlich. Also keine Ahnung, 10, 15 Jahre schätze ich mal. Und hast dann nach dieser Laufzeit festgestellt, dass die versprochene Rendite, die zu Anfang in dem Produkt versprochen wurde, die dir wahrscheinlich als Vertriebler auch vorgestellt wurde, dass sie bei weitem nicht eingehalten wurde. Richtig?
Ich rede am einfachsten über meinen eigenen Vertrag. Das ist zu 100% korrekt. Also das Angebot ist von der Wertentwicklung des Produktes meilenweit entfernt, ja.
Okay, wie hast du dich dann gefühlt, dass du so die ersten Gespräche nach 10, 15 Jahren mit den Kunden führen solltest, wo du festgestellt hast, hey, das Produkt hat die Erwartung nicht ganz erfüllt?
Naja, ich habe ja eine gute Vertriebsausbildung erfahren und es war ja dann immer irgendwie gerade eine Krise da, warum der Fonds nochmal durchatmet und lieber Kunde noch 3 Jahre durchhalten und den einen tauschen wir mal aus und den anderen nehmen wir vielleicht da rein oder sowas. Und dann hast du dir ja auch erstmal wieder Luft verschafft und der Kunde fühlte sich ja auch gut beraten. Und es war ja auch wirklich in bester Absicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Fake-Nummer war, sondern ich war persönlich für mich immer auf der Suche, wie kann man da mehr rausholen? Und wie gesagt, auch dieses Bild wurde mit jedem Jahr Stehzeit und Laufzeit halt immer klarer, dass wenn so ein Produkt die ersten 15 Jahre schon die durchschnittliche Rendite nicht erreicht hat, dass das in Zukunft auch schwieriger wird, weil ja dann mit weniger Zeit dann mehr Rendite und so. Also ich glaube, rechnen kann jeder, der den Podcast hört. Und das hat halt dann auch zur zweiten Unzufriedenheit geführt. Also zum einen habe ich meine Position nicht erfüllt und meinen Anspruch an mich selber nicht. Und zum anderen habe ich dann, wie gesagt, das ein oder andere Produkt gesehen, wo ich sage, ja, irgendwie jetzt auch nicht so richtig geil, ne?
Ich stelle mir jetzt halt einfach nur so die Frage am Anfang, egal ob das 2002 oder 2020 ist, wenn du als Vertriebler am Anfang stehst, da handelst du ja immer in bester Absicht. Also ich würde niemandem unterstellen, dass jemand jetzt irgendwie einen Kunden ranzieht und sagt, boah geil, ich verkaufe dir jetzt hier irgendwas, das wird dich finanziell komplett auseinandernehmen, aber ich verdiene viel Provision daran. Das mag es vereinzelt geben, aber das würde ich jetzt mal niemandem unterstellen. Und gerade weil du in bester Absicht handelst, hast du ja auch so diese, wie soll ich sagen, den Glauben daran, dass es gut wird. Und du hast ja auch nicht so wirklich die Möglichkeit, um zu prüfen, ob das so ist oder nicht. Weil dazu musst du erstmal eine gewisse Zeit abwarten. Ne? Und
absolut.
Auch hier, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber wir hatten ja vor einigen Minuten, auch am Anfang des Podcasts, haben wir gesagt, dass sich nicht allzu viel verändert hat in dem Vertrieb von damals zu dem Vertrieb zu heute. Und ich stelle mir gerade ernsthaft die Frage, ob die Produkte, die heute bei der Tekis vertrieben werden, ihr Produktversprechen erfüllen. Also gut, die Frage kann sich jeder, der hier gerade zuhört, selbst beantworten. Ich denke, es ist aber wichtig, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Weil ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen. Häufig wurden uns in Vertriebsausbildungen Zahlen und Produkte verkauft und vorgestellt, die meiner Erfahrung nach so geil klangen, dass es eigentlich dumm wäre, die nicht selbst abzuschließen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal irgendwo dieses Produkt jemand anderem, der sich ein bisschen besser kennt, zum Vergleich gegeben hast, dann sind plötzlich Themen wie Alpha, Beta, Gamma, Kappa-Kosten aufgetreten, da sind plötzlich Themen wie Kickbacks aufgetreten, da sind plötzlich Themen aufgetreten wie Kosten in Basketfonds, die nicht mit berücksichtigt werden, die dir halt keiner in der Vertriebsschulung erzählt. Und ich persönlich finde, dass es schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wenn du entscheidest, was du deinen Kunden verkaufst, dass du dich mit solchen Themen auseinandersetzen kannst. Und das ist im Strukturvertrieb halt häufig nicht gegeben.
Und ich möchte noch einen Nachsatz gerne mit reingeben. Wir hatten dann natürlich auch durch die Nullzinspolitik und dass es halt, ne, in Wertsicherungsprodukten und so weiter halt keine Zinsen mehr gab, ja auch immer eine schlüssige Erklärung. Aber eine schlüssige Erklärung bezahlt am Ende halt auch keine Rechnung, sondern am Ende ist die Frage, was habe ich da reingetan und was kommt am Ende bei raus? Und ja, also das war dann halt, wie gesagt, das nächste Puzzleteil, was an mir genagt hat, wo ich gesagt habe, ich habe es eingangs gesagt, ich komme hier aus, ne, das ist mein Kiez hier, das ist mein Leben hier in der Gegend. Und ich habe dann schon angefangen zu sagen, okay, ist das wirklich dein Lebenswerk, was du hier angetreten bist?
Und wie ging es dann weiter?
Naja, dann hat die Firma sich ja weiterentwickelt, könnte man ja vielleicht so nennen. Also es gab ja schon von Anfang an private Krankenversicherungsspezies und Immobilienfinanzierungsspezies. Das war ja schon immer gang und gäbe und es macht ja auch Sinn, Menschen mit Spezialisierung zu haben. Da bin ich ein großer Befürworter für. Dann kam der KAI-Spezi, dann kam der BAV-Spezi, dann kam der IAA-Spezi. Ab einer gewissen Summe solltest du dann auch das Geschäft an den Investment-Spezi geben. Dann gab es einen Private-Equity-Spezi. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in meinem Büro saß und sage, ja, also wenn das jetzt so weitergeht, dann kann ich noch haftlich Hausrat verkaufen und dann schiebe ich meinen Kunden eigentlich nur noch von Spezi zu Spezi und ich darf dann gar nichts mehr machen. Und meine 20 Jahre Berufserfahrung, die ruft dann gar keiner mehr ab, weil eine Risikovoranfrage von mir gar nicht mehr beantwortet wird. Und da habe ich mir dann auch wieder, ne, das war so wieder das nächste Puzzleteil. Also welche Aufgabe soll ich hier eigentlich noch übernehmen, wenn ich ohne Spezialisierung dann gar nicht mehr weiterkomme? Und meine, ganz klar, aus Unternehmenssicht mega Move, ne? Also ich habe keine Personalkosten, ich gebe das in den Vertrieb, die teilen sich das bisschen Provision, was es gibt, aus. Und also das ist schon strategisch gedacht klug, aber für mich als Handelsvertreter der Tekis war das eher so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, wo soll das denn jetzt noch hingehen?
Also, ob das klug ist, weiß ich nicht. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu, aber wenn ich mir so überlege, du verkaufst den Leuten unternehmerische Freiheit, du verkaufst denen Entscheidungsfreiheit, du verkaufst denen Gestaltungsvielfalt. Und bis zu einem gewissen Punkt gehe ich mit. Also eine Bauchweh mache ich auch nicht selber, das gebe ich schon einem Maklerkollegen weiter, der das viel, viel lieber und viel, viel besser macht als ich. Ja, ich habe ja gar keinen Bock drauf, alles zu machen. Aber wenn ich mir eine Dienstleistung zusammenbauen will, und dann von oben jemand kommt und sagt, darfst du nicht machen, dann fühle ich mich schon gewissermaßen eingeschränkt. Und ich stelle mir dann die Frage an dieser Stelle so, wenn du in dieser Position bist, bei dir war das ja, glaube ich, auch extrem, also fast 20 Jahre auf der Uhr, und dann wird dir gesagt, nee, BU darfst du nicht mehr machen, PKV, nee, darfst du nicht, Investment, ich habe einen großen Kunden, nee, darfst du nicht, Immobilie, nee, musst du jemand anderen machen. Ob da nicht vielleicht auch irgendwo mal die Frage kommt, so, hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Also,
Ja.
ich glaube, so oder so ähnlich könnte man es beschreiben, oder?
Ja, also, und wie gesagt, ich habe es ja selber persönlich erlebt, wenn du dann einen IAA-Spezialisten hast, der gerade mal 3 Jahre bei Tekis ist, ja, und du das Handwerk einfach ganz anders gelernt hast mit allen Zusatzfragebögen und wie reicht man das auch sauber ein und ne, ist ja im Geben und Nehmen, ne? Also eine Risikovoranfrage ist ja immer nur so gut, wie sie vorbereitet wird. Und du dann einfach auch deinen Kollegen anguckst und sagst, Mensch, vielleicht müsstest du noch mal 2 Jahre auf die Wiese, bevor das richtig gut wird. Ja, also das hat ein Thema bei mir, ja.
Okay. Waren das dann die finalen Punkte? Also klar, irgendwo, sage ich mal, irgendwo eine Unzufriedenheit seitens des Arbeitsumfelds, weil irgendwie, naja, eine Beförderung erwartet wurde, aber die nicht erfüllt wurde. Auf der anderen Seite Kundenzufriedenheit, Produktversprechen wurden nicht erfüllt. Und letzter Punkt, den du jetzt genannt hast, ist, dass du irgendwie auch in deiner, ja, Beraterfreiheit, sage ich mal, eingeschränkt warst. War das so die Kombination, die dann wie soll ich sagen, die dann dazu beigetragen hat, dass du gesagt hast, okay, Freunde, bis hierhin und nicht weiter, mir reicht's, oder gab es da noch mehr Dinge?
Nee, ich muss noch mal einen kleinen Zeitsprung zurück machen. Also ich habe ja angefangen, einen Podcast zu hören und Bücher zu lesen und habe mich halt selber hinterfragt und habe mich auch dadurch deutlich besser kennengelernt und habe auch Antworten gefunden, warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit dem Aufbau nicht funktioniert hat, vielleicht so am Rande. Aber ich habe dann irgendwann damals schon ein Coaching gekauft. Das hat da damals 1.300 Euro gekostet. Das war irgendwie viel Geld für Du hast da so ein paar Workshops und ja, aber es war die beste Investition, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Und diese ganze Unzufriedenheit, deswegen komme ich jetzt dann wieder zurück auf dem Zeitstrahl weiter nach vorne, habe ich dann ein neues Coaching gekauft. Das war dann schon deutlich teurer. Und da war so das Ziel, ja, Leads zu schalten, ne, eine Online-Präsenz aufzubauen und diese ganzen Geschichten zu machen. Weil, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, ich bin älter geworden, okay? Ich bin nicht mehr durch die Disney getingelt und habe irgendwen kennengelernt und akquiriert, sondern es stand dann ja auch Social Media im Raum und habe dann dort ein Coaching gekauft und habe einfach auch festgestellt, dass ich dieses Coaching in den ersten Wochen überhaupt gar nicht nutzen konnte, weil halt dieses Selbstwertgefühl überhaupt nicht da war. Ich habe mich gar nicht getraut, Fragen zu stellen. Und in diesem Coaching waren natürlich, da waren alle drin, ne? Da waren Struckis drin, da waren Makler drin, da waren Ausschließlichkeitsleute drin und all sowas. Und ich weiß noch von einem Online-Meeting, was wir da hatten, so einem Live-Call, da haben die alle mal ihre Umsatzzahlen feedbacken lassen, ne? Also ihre Jahresplanung und was haben sie so vor, was sie so schreiben. Und dann habe ich mir diese Zahlen angehört und dann war dieses Meeting zu Ende. Und eine Sache, Ruslan, kannst du mir glauben, ich bin ein sehr fleißiger Mensch, ja? Also ich bin fleißig und ich habe mir diese Zahlen auf den Tisch gelegt und habe die mit meiner Art zu arbeiten und mit meinen Möglichkeiten abgeglichen und kam zu dem Ergebnis, wenn ich in dem Rennen mitlaufe, laufen möchte, dann muss ich das Gleiche, was ich jetzt tue, nochmal oben drauf legen. Und da kamen dann auch sehr starke monetäre Zweifel dazu, ob das alles so fair vergütet ist, wie es vielleicht der Markt auch bezahlt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, so ging das dann erstmal weiter, dass da die nächste Kopfbaustelle war, zu sagen, ist das wirklich so, wie das irgendwie mal erzählt wurde? Ja.
Ja, für alle, die den Vertrieb täglich jetzt nicht kennen, Repräsentanzleiter ist eine Position, auf der hast du, ich glaube, 22,5 Promille im LV-Bereich, 23 Promille, irgendwie sowas, ne?
Ja, ich glaube,
Ja,
ne,
so irgendwas um den Dreh. Und das ist so Pi mal Daumen, roundabout, 50% der Gesamtprovision, die bei einem LV-Vertrag fließt. Ja. Und ich glaube, bei Sach bin ich jetzt raus. Gibst du überhaupt Probi dafür, wenn du als Repräsentanzleiter irgendwie Sache abschließt? Oder ist das Problem?
ja. Also ich hatte auch immer eine hohe Cross-Selling-Quote, ich habe eine hohe Kundenbindung, ich hatte auch nie irgendwie Geschäftsqualitäts Themen oder sowas. Ich bin irgendwann wirklich, ne, dieses Path pro Toto ist dann ja irgendwann so ein bisschen geupdatet worden, berate Kunden wie dich selbst und so. Und das ist etwas, das hat mich halt auch immer voll abgeholt, ne? Ganz klar,
Was kriegst du als Repräsentanzleiter im KV-Bereich? Also wenn du jetzt eine
ja.
Voll-PKV
Kannst
vermittelst?
dir zu wenig.
Zu wenig.
Kannst, keine Ahnung.
Ja. Also ich hab die genauen Zahlen jetzt leider auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das müssten auch so roundabout irgendwie 50% dessen sein, was rauskommt. Also da müsste ich jetzt lügen, wissen tue ich es nicht, aber ich glaube, mehr als 3 Promille werden es wahrscheinlich nicht sein. Promille sage ich, 3 MB.
Ich habe das wahrscheinlich schon verdrängt jetzt.
Okay. Gut. Ging ja auch nur darum, einen Vergleichswert zu schaffen, weil wenn du jetzt sagst, dass du monetäre Zweifel hattest oder dass das auch gekommen ist, für alle, die den Ticketsvertrieb jetzt nicht kennen, könnt ihr damit rechnen, wenn du vollen Einsatz bringst und ungefähr Pi mal Daumen 50% der Provision bekommst und es dann irgendwann rausfindest, dann ist das wahrscheinlich schon ein frustrierender Moment, oder Thomas?
Er war erhellend, sagen wir es mal so. Also, wie gesagt, bis dahin war es ja nur eine Vermutung, die ja erstmal durch eine Welt erschlossen wurde, durch so ein Coaching von Menschen. Ne? Also, es war ja schon, wir sind ja schon sehr gut geschützt gewesen im Path pro Toto-Himmel. Also, uns wurde ja schon sehr gut ans Herz gelegt und beigebracht, dass wir die Einzigen sind und die Besten und dass alles, was so rechts und links ist, dann ne, so Einzelmakler dann in ihrem Büro sitzen. Und da so, also wir waren schon echt eine Einheit. Und ich erinnere mich auch an Kollegen, die weggegangen sind damals, vor X Jahren, das sind halt immer die belächelt worden sind, weißt du, so, die haben die Gemeinschaft verlassen und die müssen jetzt alleine da Bausparverträge verkaufen oder wie auch immer das dann so skizziert wurde. Aber das war immer so, dass man sich zu der starken Truppe gefühlt hat, wenn Leute halt rausgegangen sind und die wurden halt belächelt. Und als ich diesen Schritt gegangen bin, war mir ja klar, dass meine ehemaligen Kollegen und die mich so kannten im Dunstkreis, da natürlich genauso wahrscheinlich mit umgehen. Und jetzt hat er Tekis nicht gepackt und armer Mann, jetzt wird er Makler, oh Gott. Und ja, also und ja, ist die Frage halt, wer mehr Recht hat zu schmunzeln. Das muss jeder für sich selber
Ich finde
definieren.
das jetzt gerade spannend, weil was für Vorurteile gegenüber Maklern wurden dir denn beigebracht? Also, so wie du das sagst, ich gebe das jetzt mal in meinen Worten wieder. Ihr wurdet schon verdammt gut gegen den Rest des Marktes geimpft. Also, wir bei Tekis sind geil, alles andere ist ungeil. Kann man das so zusammenfassen?
Das trifft es ja.
Okay.
Ja.
Und ich denke, lange Zeit hast du dich von dieser wie soll ich sagen, von dieser Einwandbehandlung auch mitführen, mittragen lassen und hast wahrscheinlich auch Glaubenssätze entwickelt gegenüber dem Rest des Marktes, die du für eine gewisse Zeit lang als Fakt wahrgenommen hast. Kannst du da vielleicht mal so ein paar aufzählen, was du gegenüber Maklern gedacht hast, als du noch bei Tekis warst?
Ich muss zugeben, es waren ja nicht meine Gedanken, okay? Also ich habe das einfach adaptiert, was mir gesagt wurde dass die halt alleine da in ihrem Büro sitzen und verstauben und der Altersdurchschnitt ist ja auch immer gerne so ein genommenes Thema, ne? Dass der Markt so alt ist und dass die dann da, wie gesagt, ja alleine kann man das ja alles gar nicht. Man braucht ja ein fettes Backoffice und ja, also diese ganzen platten Attitüden, die ich würde jetzt gerne antworten, die man halt so kennt. Weißt du, was ich meine? So dieses Klischee-Image voll bedient und dass das alles gescheiterte Existenzen sind und so weiter. Und ich erinnere mich mal an eine Roadshow von der DWS in der Nähe von Hannover. Da sind wir mal hingefahren und wir waren alle wie die Pinguine im Anzug, ja, gestriegelt und die Nadel am Revers und dann Investment-Workshop und so weiter. Und dann liefen da Makler rum in Jeans, Hemd, Sakko und auch teilweise aus unserer Sicht äußerst schlecht gekleidet, ja. Und dann haben wir, für uns war das dann die Erklärung, ja, die verdienen halt auch alle so schlecht und denen geht es ja auch nicht so gut. Und die haben halt keinen, den dir das Anziehen beibringt und einen Krawattenknoten und so weiter. Und ja, mit dem Wissen von heute weiß ich, dass sie wahrscheinlich alle 14 Mal mehr BPro hatten als ich, aber das war halt in der Welt, waren wir halt die Guten. Und ja.
Was hat dich dann letztlich dazu gebracht, diese Welt zu verlassen? Weil, so wie du das jetzt beschreibst, gab es schon viele Pro-Argumente, um im starken Rudel zu bleiben.
Ja, es war halt, also ich denke Russland gerne in Puzzleteilen oder in einem Puzzlebild, okay? Wir versuchen ja, die Welt sehr häufig einzuteilen in richtig und falsch, in schwarz und weiß, in ja und nein. Und es gibt halt unfassbar viele Grautöne zwischen schwarz und weiß und es gibt kein richtig und kein falsch und kein ja und kein nein, sondern es gibt immer mehrere Optionen. Und bei mir hat es halt sehr lange gedauert, aufgrund auch, wie gesagt, waren auch zum Schluss immer noch eine gute Truppe. Das nächste Puzzleteil war dann die Geburt meiner Tochter. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja schon eine deutlich geringere Neukundenquote, ne? Also ich war dann Ende 30 und mir hat sich, und das ist immer noch so, ich reagiere da immer noch körperlich, ja, mir haben sich die Nackenhaare hochgestellt, wenn ich mir vorgestellt habe, dass ich im Kindergarten ein Amt bekleiden muss, um andere Eltern zu akquirieren, dann bei mir Kunde zu werden. Das war eine Horrorvorstellung, wo ich gesagt habe, also da war ja in mir dann schon der Weg sehr lang gegangen und meine Kunden, die ich 10, 15, 20 oder ja knapp 20 Jahre betreut habe, die haben ja auch ein ganz anderes Anforderungsprofil als meine erste Beratungssession mit Mitte 20. Das war ja alles sehr gnädig, weil jeder wollte sich mit dem Thema beschäftigen, jeder musste sich mit dem Thema beschäftigen. Die Leute sind aus dem Studium gekommen, die haben ihren Job angefangen und so. So, aber 15 Jahre später haben die Kunden ja nicht mehr das Bedürfnis, dass du dahin fährst, um wieder was Neues zu platzieren, sondern du musst dann ja irgendwann auch die Beraterrolle ausleben und deinen Kunden begleiten und vielleicht auch mal vor Fehlern bewahren und einfach diesen Serviceintervall einfach auch mal hochfahren. Und das ist mein Gefühl, dass das im Finanzmarkt einfach überhaupt nicht so honoriert wird, wie es eigentlich dem Kunden angetragen werden muss. Und das Anforderungsprofil war ja Neukundengewinnung. Und natürlich solltest du dich auch um deine alten Kunden kümmern. Aber wie gesagt, das war dann so das nächste Puzzleteil, dass ich gesagt habe, ich gehe doch jetzt mit Anfang 40 nicht mehr auf 20-Jährige los und sage, ey, du brauchst eine Berufsunfähigkeit. Und das war halt so das nächste Störgefühl, ne?
Wenn ich jetzt das Puzzle langsam mal anfange zusammenzusetzen, dann hat sich das über welchen Zeitraum hat sich das eigentlich so zusammengesetzt? Weil das erste war ja so, da sage ich mal, diese fehlende Wertschätzung aufgrund der Position, die du nicht erweitert hast. Zweiter war ja dann irgendwo die Produktqualität, wo sich immer nach und nach herausgestellt hat, dass das nicht erfüllt wurde, was versprochen wurde. Hast ja in deinem eigenen Vertrag als Beispiel genannt. Dritter Punkt, was war der dritte Punkt nochmal?
Die Geburt meiner Tochter, also
die
ne,
Geburt deiner
dieses
Tochter, genau, hier, dass du jetzt keinen Bock hast, im
Neukundenthema
Kindergarten zu sein und dort ja,
zu akquirieren.
irgendwie Muttis zu akquirieren, ob sie jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, eine Kinderpolice abschließen wollen oder irgendwie, ob sie dem Sohn nicht irgendwie eine BU abschließen wollen. Was war dann das letzte Puzzlestück, wo dich letztlich dann dazu gebracht hat, zu sagen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich hier raus?
Was mich so lange gehalten hat, waren wirklich damals zwei Kollegen, die ich aufgebaut hatte und die sich dann irgendwann in die Saleslaufbahn oder für die Saleslaufbahn entschieden haben, beide auch Sales Manager waren. Und man sagt da, glaube ich, dann immer so Nachwuchsgruppe, ne, oder Krabbelgruppe so im Vertrieb dazu und so weiter. Und die beiden Jungs haben mir sehr viel Kraft gegeben. Der eine ist dann Unternehmensberater geworden und wir haben heute aber auch noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und das Fass zum Überlaufen gebracht hat dann also wir hatten dann nochmal ein neues Büro gemietet. Wir haben wirklich nochmal angefangen, ne? Wir haben Geld in die Hand genommen hatten ein tolles Büro dann angemietet und wollten nochmal angreifen. Deswegen auch diese Lead-Geschichte, ne? Mit diesem Vertriebscoaching nochmal, auch mal externe Impulse nehmen und sowas. Und wir waren keine 6 Monate in dem neuen Büro und dann hat mein Sales Manager, ja, also ein toller Mensch. Ich wäre mit dem bis ans Ende der Welt gegangen, wirklich. Wir haben sehr gut voneinander profitiert. Er hatte Stärken, die ich nicht hatte. Ich glaube, er konnte von mir auch was mitnehmen, ja. Wir saßen dann in der Küche im Büro und dann sagte er, Thomas, ich kündige. Und das war ein Brett. Also das ging tief rein. Aber ich hatte durch meine Coachings und meine Bücher und meine Podcasts schon gelernt, dass alles, was im Leben passiert, gut ist für dich und positiv ist. Und so habe ich das auch angenommen und er ist dann Immobilienmakler geworden. Er ist heute erfolgreicher Immobilienmakler und freut mich auch. Und ja, auf einmal war ich alleine da, ne? Also das war schon ein krasses Feeling und in diesem ganzen Ausstellungsprozess ging es eigentlich immer um ein Thema. Er hat sich damals auch so einem Immobilienmakler-Vertrieb angeschlossen und hat halt auch dort einiges an Provision halt abgegeben. Ja? Und meine Führungskraft hat damals immer zu mir, oder als wir das dann so, ne, diesen Ausstellungsprozess und wer übernimmt die Kunden und wie machen wir das alles, haben wir, ich glaube, in so ein paar Telefonaten mal gesprochen, warum macht er das eigentlich nicht selber auf eigene Rechnung? Da würde er doch viel mehr verdienen und warum schließt er sich da jetzt so ein System an und gibt x Prozent ab? Und das war halt dann immer wieder auch Gegenstand dieses Ausstellungsprozesses, der auch sehr sauber verlief, alles fein, wirklich alles schick. Und das war dann halt so ein Gedanke, der mich angefasst hat, wie ist denn das eigentlich bei mir gerade? Also ich habe einen eigenen Bürovertrag, ich arbeite alleine, ich muss fürs TIC noch Eintrittsgeld bezahlen, wenn ich befördert werden will auf einem GSM, dann muss ich auch noch ein Eintrittsgeld bezahlen und ich muss ja sowieso alles selber machen. Und dann bin ich, weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergesse oder sowas, aber dann bin ich irgendwie, frag mich bitte nicht wie, auf deinen Podcast gekommen.
Pixar.
Und habe den, bitte?
Schicksal, sage ich.
Ja, das Universum macht das schon so, wie es soll. Und ich habe den dann eine Nacht lang durchgehört, von Montag auf Dienstag. Am Dienstag habe ich dann fünf Kollegen versucht zu erreichen, die mal bei Tekis gewesen sind, die ich, also ich bin mit keinem im Groll auseinandergegangen, ne? Also die mich, wo ich gedacht habe, die kennen mich auch noch, sagen wir es mal so. Und die habe ich angerufen und habe gesagt, ich wünsche mir, dass dieses Telefonat unter uns bleibt. Ich habe vier Fragen an dich. Frage Nummer eins ist, bereust du deine Kündigung? Würdest du zurückgehen? Geht es dir besser als vorher? Und darf ich mich melden, wenn ich es getan habe und Fragen habe?
Das sind echt gute Fragen.
Ja, ich hatte auch nicht mehr Zeit, weil ich merkte, ich musste eine Entscheidung treffen. Also da war ich dann mal schnell, okay? Also alles, was vorher ein bisschen länger gedauert hat, da war ich dann sehr schnell. Dann war es Dienstagmittag. Dann habe ich das meiner Frau erzählt, dass ich das vorhabe. Dann hat sie gesagt, ja, dann machen wir das. Und am Mittwoch habe ich gekündigt. Ich wusste nichts über Maklerschaft. Ich hatte mich noch nicht mit der anderen Seite des, ne, das, ich wusste nicht, ob das Gras grüner ist oder nicht. Ich wusste einfach, dass das System mit mir und ich mit dem System, wir hatten eine gute Zeit, aber jetzt ist es zu Ende. Und
Ja.
dann habe ich
Kurze
gekündigt.
Zwischenfrage. Was ist als Antwort auf diese Fragen gekommen? Also die vier Fragen waren: Bereust du, dass du gegangen bist? Würdest du zurückgehen? Geht es dir
Alle
besser
haben
als
gesagt,
vorher?
nein. Also bereust du die Kündigung? Nein.
Ja.
Würdest du zurückgehen? Auf gar keinen Fall. Geht es dir besser als vorher? Ja. Darf ich mich melden? Ja.
Alle, die du
Also
angerufen
ich,
hast.
alle. Also das waren ja auch dann nur, wie gesagt, ich glaube, fünf habe ich angerufen, drei erreicht. Die konnten sich an mich noch erinnern. Glück gehabt. Und dann war das so, ne? Und genau, das wollte ich eben noch sagen. Auch dieses Thema, Makler sind alle alleine, ja. Also ich hab ja natürlich dann circa 4 Millionen Fragen gehabt, ne? Wie geht das eigentlich alles und so? Und jeden Makler, den ich angesprochen habe, egal woher ich den kannte oder nicht, oder auf irgendeinem, in irgendeinem Webinar oder sowas im Chat mal geschrieben, ey, darf ich dich danach mal anrufen? Ich habe mal eine Frage und so weiter. Ich habe so viel Support und Unterstützung erfahren. Unfassbar gut, unfassbar gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute mit dir diesen Termin mache, weil ich das auch zurückgeben möchte.
Obwohl keiner von denen an dir mitverdient hat, wohl bemerkt. Keiner von diesen Maklern, die du im Chat angeschrieben hast oder mit denen du gesprochen hast, haben wir irgendwie jetzt einen riesen Overhead auf dich, oder?
Nein, auch Makler sind eine coole Gemeinschaft. Also, das sind ja, also man muss ja vielleicht. Ich glaube, wer im Strukturvertrieb gut aufgehoben ist, das ist derjenige, der sich halt wirklich um gar nichts kümmern möchte. Also dieses All-Inclusive-Paket, ja, dass du für jedes Thema eine Erinnerung bekommst und dass der Innendienst da alles für dich erledigt. Ich glaube, wenn du so ein Typus Mensch bist, dann ist das auch eine sehr bequeme Sache. Ob sie dann lukrativ ist, das muss man wieder anders entscheiden. Aber es ist ja erstmal alles vorbereitet, ne? Es ist gelabelt und es gibt Werbekugelschreiber und so, ist erstmal angenehm.
Okay.
Und Makler sind halt.
Was würdest du sagen, hat sich verändert, seit du raus bist? Also, du hast ja dein Geschäftsmodell ein bisschen umgebaut. Wie sieht dein Arbeitsalltag heute im Vergleich zu vorher bei Tekis aus? Und ich werde dir, nachdem du geschildert hast, wie es heute läuft, dieselben vier Fragen stellen, die du deinen Kollegen damals gestellt hast. Erzähl mal, wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus? Siehst du dich jetzt als gescheiterte Existenz, weil du Tekis verlassen hast? Wie ist das Leben so als Makler?
Boah, spannende Frage. Wo fange ich denn an? Was soll ich Ihnen erzählen?
Am besten alles. Hat sich deine Arbeitsweise verändert?
Brutal,
Okay,
brutal.
weil du kein Backoffice mehr hast und viel mehr arbeiten musst, oder?
Nein, ich bin ein sehr individualistischer Mensch und ich kann jetzt entscheiden, welches Produkt ich aufnehme und welches nicht. Also ich habe ein deutlich breiteres Spektrum zur Verfügung. Ich habe also wenn ich es auf den Punkt bringen soll, ich bin glücklich. Ich bin einfach nur glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein. Er war arbeitsintensiv, weil ich habe ja kein Unternehmen im Unternehmen aufgebaut. Ich habe am 1.12.2022 mit 0 Kunden angefangen um Mitternacht. Und das ist auch das, was mich da, also das nervt mich immer noch, dieses Thema, okay, dass ich dieser Geschichte so lange aufgelegen bin. Du hast halt einfach nichts. Du hast nichts. Du bist ein Repräsentant der Tekis Finanzdienstleistungen Aktiengesellschaft. Und die Kunden gehören dem Konzern und die Verträge gehören dem Konzern. Und alles, was du da reinschleppst, gehört diesem Konzern. Und das ist etwas, wo ich jedem auch sagen möchte, Achtung, Achtung, Achtung. Aber jetzt zurück zu meinem Makleralltag. Also ich habe deutlich weniger Kunden. Ich kann ETF-Anlagen verkaufen. Ich kann mal eine Rechnung schreiben, wenn ein Kunde sagt, ich brauche mal eine Beratung, aber nicht schon wieder ein Produkt. Ich muss keine Besuchsberichte einreichen, um an irgendeine verkappte Bepro zu kommen oder ähnliches. Ich kann einfach meinen Alltag so gestalten, wie ich es möchte. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin Familienvater. Es macht mich sehr, sehr stolz, jetzt auch einen Unternehmenswert aufzubauen, den ich entweder, ja, also keine Ahnung, ob meine Tochter in diesem verrückten Markt irgendwann mal arbeiten möchte, aber entweder übernimmt sie die Firma oder ich noch alles so mit sich bringt, aber es ist erstmal mein Eigentum. Und ja.
Also auch das hatten wir in diesem Podcast schon häufiger besprochen, aber ich finde, es kann gar nicht oft genug gesagt werden. Du hast ja gesagt, du hast nichts. Du bist Repräsentant und alles gehört dem Unternehmen. Aus meiner persönlichen Perspektive klingt vielleicht für viele Zuhörer hier ein bisschen überspitzt, aber ich finde, du hast noch viel weniger als nichts. Weil gerade als Familienvater ist mal angenommen, du bist sehr erfolgreicher Repräsentant eines Strukturvertriebes. Vielleicht die Tekes Finanzdienstleistung, vielleicht ein anderer. Vollkommen egal. Du hast einen Handelsvertretervertrag. Und alles, was du dort an Kunden und Partnern aufbaust, gehört erst einmal dem Vertrieb. Solltest du als Familienvater das blöde Pech haben, dass du ungeplant verstirbst, aus Gründen, und das passiert ja meistens ungeplant, dann erbt der Vertrieb alles an Bepro, was du jemals aufgebaut hast, und deine Familie erbt die Steuerhaftung. Geil, oder? Das ist
Ich glaube, am Anfang habe ich es auch gar nicht verstanden, weil diese Anfangseuphorie, ne, das alles getragen hat. Irgendwann hast du es wahrscheinlich mal ins Bewusstsein genommen und hast aber gesagt, okay, ich bin ja zufrieden, ich bin ja glücklich, ist ja auch eine geile Company, eine geile Marke und so weiter. Das wird schon alles so funktionieren. Und dann ändert sich da ein Lebensweg und ich glaube, jeder muss sein eigenes Puzzle so zusammensetzen, wie er lebt. Und mein Puzzleteil oder mein Puzzlebild hat dann das ergeben, wie es heute ist. Und auf einmal stehst du dann da und sagst, ja, das ist dann, wie nennen die das, Pars pro Toto, ne? Also ich fühlte mich dort nicht mehr als irgendein Teil, sondern das hat geschmerzt. Also mir war klar, dass ich nicht bei Null anfange, weil ich brauche morgens nur durch den Edeka gehen und ne, dann wie geht's
bist
dir
in
und
einem
so weiter.
Kiez, ne? Die Leute kennen dich.
Ja, es ist halt so. Und deswegen hatte ich keine Existenzangst zu keiner Stelle. Aber dieser Passus im Vertrag, das ist noch, da habe ich noch echt was aufzuarbeiten mit mir, dass ich das nicht früher irgendwie habe. Ja.
Ja, aber du brauchst dir keine Vorwürfe machen. Also ich habe noch keinen Vertriebspartner irgendeines Strukturvertriebes kennengelernt, der gesagt hat, ich habe mir den Vertriebspartnervertrag durchgelesen, verstanden, was drin steht und dann unterschrieben. Habe ich noch keinen kennengelernt. Also ohne Witz, das ist doch blindes Vertrauen. Du hast jemanden, den du als Mentor, als Führungskraft oder wie auch immer siehst, der sagt, unterschreib das Ding, dann bist du mit im Team und du machst das Ding und du machst die ersten paar Jahre gar keine Gedanken. Und Thomas, da kannst du jetzt sagen, ob das so ist oder nicht. Aber ich habe jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht, nicht nur an meinem eigenen Beispiel, sondern auch bei über 600 Vertriebspartnern, die aus Vertrieben ausgestiegen sind und hunderten von Gesprächen, die ich geführt habe. Jeder hat irgendwo die Erfahrung gemacht, am Anfang ist alles cool. Am Anfang sind alle bester Freund. Am Anfang ist es wie eine Family. Und sobald du eine Entscheidung für dich und gegen den Vertrieb triffst, bist du halt am Arsch. Da bist du nicht mehr Freund, da bist du da wünscht dir keiner mehr Glückwünsche, dann ist nicht mehr, wir finden eine kulante Lösung, sondern da heißt es, guck mal, wir haben hier einen Vertrag und guck mal, wie du Land gewinnst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt und das ist vielleicht auch nicht immer und in jedem Fall so. Aber letztlich muss man sich schon bewusst machen, ist das das Fundament, auf dem ich die nächsten 40 Jahre meine Existenz aufbauen möchte? Weil, was wir beide zum Beispiel noch gar nicht angesprochen haben, du hast ja gesagt, du hast selbst entschieden zu gehen und hast dann irgendwann im Laufe dieser Reise festgestellt, dass sie eigentlich gar nichts gehört. Kann ja auch anders kommen. Du kannst ja auch gegangen werden. Kann ja auch für dich entschieden werden, dass du gehst. Dann hast du
Es soll
links und
ja
rechts ein
schon mal
bisschen Abfüllung.
vorgekommen sein, nicht
Soll ja
wahr?
schon mal vorgekommen sein, ja. Dann baust du deine 20, 25, 30 Jahre langen Unternehmen im Unternehmen auf. Und dann heißt es plötzlich, tschüss, wir brauchen dich nicht mehr.
Also ich möchte an der Stelle, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, auch nochmal sagen, dass mein Ausstieg auf Augenhöhe war. Das war fair. Wir haben gut miteinander gesprochen. Das war wirklich, also ich kann mir das fast nicht besser wünschen. Aber wie gesagt, mit null dann anzufangen, nach 20 Jahren Lebenswerk oder nach 20 Jahren Lebenswerk, das war auch für mich beeindruckend, dass ich das so gekauft habe.
Gehen wir nochmal zurück in den heutigen Alltag. Du hast ja vorhin gesagt, du hast gar keinen Bock, im Kindergarten irgendwann, was weiß ich, in der Suppenküche zu stehen und die Mutti von nebenan anzuquatschen, ob sie bei dir Kundin wird. Wie machst du das heute? Bist du noch auf Neukundenakquise angewiesen? Musst du noch nach wie vor 16 Stunden am Tag arbeiten, um deine Umsatzziele zu erreichen? Oder wie ist so dein Arbeitsalltag?
Über Umsatz können wir auch noch mal kurz reden. In dem Coaching wurde ja auch viel über Umsatz damals gesprochen, aber das waren wirkliche Eurozahlen und nicht Bewertungssummen. Und also auch da diese Ablenkung, ja, das sind so Sachen. Heute schmunzel ich da echt ein bisschen drüber, aber nein, ich bin sehr fein. Ich habe in meinem Unternehmen eine Servicegebühr eingeführt, eine Clubmitgliedschaft, ja. Und ich gewinne keine Neukunden mehr. Es sei denn, ich werde wirklich empfohlen, aber ich spreche es auch nicht aktiv an, sondern ich habe für mich in meinem Unternehmen festgelegt, ich möchte für eine relativ kleine Anzahl an Kunden, möchte ich alles machen und nicht mehr für viele ein bisschen. Das ist mein Anspruch, wie heute mein Kunde aussieht. Und ich habe in diesem Service-Konzept gewisse Sonderleistungen, die man so am Markt auch nicht bekommen kann. Und wie gesagt, ich habe deutlich weniger Kunden als vorher, was natürlich auch deutlich weniger Anfragen und so weiter mit sich zieht. Und auf der anderen Seite habe ich ein ganz anderes Qualitätslevel erreicht, weil zum Beispiel ist in einem Servicepaket bei mir fest vereinbart, dass man sich einmal im Jahr zusammensetzt. Unabhängig davon, ob der jetzt Umsatz schreibt oder mir eine Empfehlung gibt, ist vollkommen egal. Es ist vertraglich festgehalten und dafür zahlt der Kunde eine Clubmitgliedschaft. Und das tut auch dem Kunden gut. Das sind zumindest die Feedbacks, die bei mir so ankommen, die halt auch sagen, du kommst nicht immer nur vorbei, wenn du irgendeinen Zettel unterschrieben haben willst oder sowas. Ja, also man muss sich ja auch, wenn man in einem Strukturvertrieb tätig ist, die Frage stellen, will man diese ganze Energie aufwenden, damit dieses System an sich am Laufen bleibt? Ja, und ich habe gewisse Bestandsprovisionen gar nicht bekommen, weil ich irgendeinen Zettel nicht eingereicht hatte, wie so ein Besuchsbericht oder irgendwas. Treffe die Leute aber fünfmal im Jahr und irgendwo auf dem Schützenfest und das heißt, Mensch, Thomas, bin zufrieden, alles super, dieses Jahr brauchen wir gar keinen Termin, aber du kriegst trotzdem keine Bepo, ja, weil du irgendeinen Zettel wieder nicht eingereicht hast. Und das ist halt alles vorbei und ich merke das an mir, dass ich halt viel mehr mich auf Themen konzentrieren kann, die für den Kunden Produktivität und Verbesserung darstellen. Und ich mich nicht so sehr mit einem Firmenkonstrukt beschäftigen muss. Ja.
Okay. Das heißt, zusammengefasst, arbeitest du heute weniger und hast aber weniger Einkommen, mehr Einkommen, gleiches Einkommen wie früher. Wie schaut das aus? Gib uns doch mal ein bisschen Gefühl.
Glaube, jetzt erwartet jeder, dass ich sage, ich arbeite weniger und verdiene x viel mehr. Also ich verdiene mehr, deutlich mehr. Das hätte ich auch so nicht gedacht, weil ich mich ja, wie gesagt, am Tag der Kündigung damit noch gar nicht beschäftigt hatte. Es geht mir finanziell deutlich besser. Ich habe Arbeitsspitzen drin. Da arbeite ich genauso viel wie bei Tekis. Und da musste man ja schon ordentlich anklotzen. Ich habe aber für mich auch definiert, dass ich Juni, Juli, August gar nicht arbeite. Und weil einfach unsere Branche hat ja eine Konjunktur. Ne? Das ist zumindest mein Glaubenssatz. Zum Jahresende und Jahresanfang, wenn die Tage kurz und kalt sind und so weiter, dann haben die Leute eher Bock, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Aber in 20 Jahren stand, glaube ich, kein einziger im Juli einer bei mir im Büro mit Flipflops und einem Ordner unterm Arm und sagt, jetzt müssen wir mal meine Rentenlücke angehen. Okay, also das habe ich so nicht bewusst abgespeichert. Und Juni, Juli, August habe ich für mich entschieden, ich mache die Wiedervorlagen. Natürlich bin ich erreichbar und mache Mails und so weiter. Ne? Das ist ja nicht die Frage, aber ich mache da keine keine Action in Form von Kampagnen und irgend so ein Themen, was man ja alles so kennt. Und ja, also ich bin zufrieden, so wie es ist, weil ich teile mich ja selber ein. Und wenn meine Tochter Zeugnisferien hat, ja, dann habe ich halt frei und dann ist das so. Also das ist, ich.
Lass mich dir an dieser Stelle mal vier wichtige Fragen stellen, Thomas.
Ich könnte mir vorstellen, was kommt.
Bereust du die Kündigung?
Nein.
Nein? Okay. Würdest du wieder zurückgehen?
Never ever.
Never ever? Warum nicht?
Vielleicht, Russland, ist der Rasen auf der anderen Seite des Zauns doch grüner.
Okay. Bist du glücklich? Geht's dir gut? Auch ohne Vertrieb?
Total. Total.
Gut. Die vierte Frage, die ist ein bisschen anders als die du gestellt hast. An alle, die jetzt hier zuhören, die vielleicht zum ersten Mal dieses Thema hören, vielleicht sich auch schon ein paar Episoden gegönnt haben, vielleicht sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Mal rein objektiv betrachtet, ohne jetzt zu sagen, werd Makler oder bleib im Strukturvertrieb. Was wäre so deine Empfehlung, was vielleicht jetzt zum Jahresende sinnvoll wäre, was man tun sollte, wenn man sich zumindest mal die Frage stellt, ob das Gras woanders vielleicht grüner sein könnte?
Ich bin im Strukturvertrieb und dass es bei mir auch die Tekis gewesen ist, sehr, sehr dankbar, weil ich unfassbar viel lernen durfte, was ich in keiner anderen Jobwelt, glaube ich, so intensiv auch hätte erleben dürfen. Mit einem Aber dahinter. Ich glaube, dass jeder sich die Frage stellen sollte, wann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt zum Absprung? Weil, wie gesagt, mich triggert sehr hart, dir gehört einfach nichts und du bist auf das Goodwill der Company angewiesen. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich habe mit 0 Kunden angefangen und ich war mit meiner Führungskraft gut. Ich war lange dabei. Ich habe keinen Schmuh gemacht. Ich war immer ehrlich, loyal und so weiter. Und du fängst trotzdem mit 0 an. Und das wäre so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sage, das klär das mit dir, wenn du das hier hörst und das als Mehrwert empfindest. Frag dich, ob du da in Rente gehst oder wann du abspringst, ob du abspringst. Das muss ja jeder für sich dann letztlich definieren, ne? Worüber ich mich heute noch ein bisschen selber amüsieren kann, ist, wir haben ja immer Einwandbehandlung gelernt, so im Telefontraining, ne? Und wenn dann so ein Kunde gesagt hat, ja, ich habe da schon jemanden, dann war ja so diese, das kann ich ja auch noch mit 3 Promille morgens um 4, ne? Also Herr Kortschuk, super, dass Sie sich da um die Belange schon gekümmert haben. Das zeichnet Sie natürlich insbesondere noch mehr aus. Aber dann ist es doch für Sie genau lohnenswert, nochmal über den Tellerrand hinauszuschauen und nochmal eine zweite Meinung zu hören. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz und diese Einwandbehandlung gebracht habe, aber sie bei mir selber nicht angewandt habe. Und das ist auch etwas, wo ich sage, Mensch, Meier, ey, das hätte auch, also man hätte auch vorher mal zumindest mal gucken können, ja. Man hätte ja nicht gleich die Reißleine ziehen müssen, aber man hätte ja zumindest mal gucken können und mal fragen können und einfach mal schauen und naja, okay, ja.
Thomas, ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es hier den einen oder anderen gibt, der es beeindruckend findet, welchen Weg du gegangen bist, wie du gegangen bist, wie du diese mutige Entscheidung nach fast 20 Jahren getroffen hast und wie du dein eigenes Unternehmen jetzt aufgebaut hast. Und ich weiß, du bist sehr bescheiden und sagst, ja, hat sich nicht viel geändert, aber einfach mal so 3 Monate im Jahr mal nicht zu arbeiten und mal für die Familie da sein zu können, als Familienpapa, das ist auch ein riesengroßer Reichtum, den man auch in Bewertungssumme nicht aufwiegen kann, den viele nicht haben. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, hey, ich würde dem Thomas vielleicht gerne mal 1, 2 Fragen stellen, einfach nur, um mich selber vielleicht nochmal zu vergewissern, vielleicht mal meine eigene Situation abzugleichen und mir vielleicht den einen oder anderen Tipp holen zu können. Wäre das in Ordnung für dich? Dürfen die Leute dich da kontaktieren?
www.thomasmeier.finance, na klar.
Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Wie immer, die Kontaktdaten, unter denen ihr Thomas erreichen könnt, unter denen ihr Thomas erreichen dürft, die sind mit ihm abgesprochen, die findet ihr hier unter dem Podcast in den Shownotes. Meine letzten Worte zu dieser Podcast-Episode möchte ich euch auch noch mitgeben, zum Thema, ja, ob ihr darüber nachdenkt, ob das Gras woanders grün ist oder nicht. Ein sehr, sehr weiser Mann hat irgendwann mal gesagt, wenn du darüber nachdenkst, ob es woanders besser sein könnte, dann bist du noch nicht da, wo du sein solltest. Also wenn du nur diesen Gedanken hast, dann könntest du ja auf Thomas hören und dir zumindest mal die Frage stellen, ich könnte ja mal gucken, was es so gibt. Ich könnte nur mal einen Blick über diesen Tellerrand hinausblicken ein paar Informationen sammeln, alles miteinander abgleichen und dann die Entscheidung treffen, hier im Vertrieb zu bleiben. Kann man ja auch machen, ne? Dementsprechend, Thomas, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, für die Erfahrung, die du mit reingebracht hast, für die Insights. Danke, dass du deine Story geteilt hast. Ja, Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Podcast-Episode bringt euch persönlich weiter. Egal, ob ihr im Strukturvertrieb bleiben wollt oder ob ihr euch die Welt der Makler anschauen wollt. Thomas, hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer?
Nicht an die Zuhörer, sondern an dich. Also als ich angefangen habe, Vertrieb zu machen, gab es noch keine Podcasts und so weiter. Und ich möchte mich auch recht herzlich bei dir und deiner Energie und deinem Engagement bedanken, dieses Format irgendwie mit Sicherheit auch sehr zielgruppenspezifisch anzubieten. Es hat mir sehr geholfen, Klarheit zu haben. Und in dem einen oder anderen Podcast habe ich auch gedacht, sitzt da hinter dir, ja. Also das ist ja genau das, was du gerade denkst und fühlst und machst. Und ich möchte dir einfach mal Danke sagen für dieses Format, dass du da uns schrecklichen Einzelmaklern eine Chance gibst, uns mal zu zeigen.
Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Leute, wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, haut rein. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.